Gesund und happy, der Präventionspodcast mit Michael Lein und Silvia Kunert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Präventionspodcasts Gesund und happy. Heute möchten wir uns mit der Krebsprävention beschäftigen. Zu Brustkrebs oder Darmkrebs, auch bei uns Männern zum Beispiel zum Prostatakrebs, wird bereits viel Aufklärung betrieben. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Vorsorgeangebote. Sie müsste man halt einfach nur nutzen. Das ist das Wichtige vielleicht an der Stelle. Es gibt aber auch Krebsarten, von denen hat man als normaler Mensch meist noch nie etwas gehört. So geht es mir zumindest. Wie zum Beispiel das Vulvakarzinom. Silvia, da gebe ich doch gleich mal weiter an dich.
Ja, und da muss man tatsächlich sagen, ich mache jetzt seit so vielen Jahren Medizinjournalismus und bin eine Frau. Ich habe auch noch nie was davon gehört. Also insofern leider könnte es aber so sein, dass künftig mehr Menschen damit Bekanntschaft machen. Denn tatsächlich ist das Vulvakarzinom in den USA, was ich recherchiert habe, die fünfthäufigste gynäkologische Krebserkrankung. Bei uns in Deutschland gibt es ungefähr 4000 Neuerkrankungen jährlich. Und diese Zahl soll, sagen Fachleute, steigen. Warum? Das weiß man nicht so genau. Aber warum das so ist und wie man vielleicht auch vorbeugen kann oder wie Frau vorbeugen kann, das kann uns vielleicht unser heutiger Experte erklären.
Ja, wir begrüßen ganz herzlich Professor Dr. Nikolaus de Gregorio. Er ist der Direktor der Frauenklinik, der SLK-Klinik in Heilbronn, Mitglied in mehreren Fachgesellschaften und Herausgeber sowie Mitautor des Fachbuches Erkrankungen der Vulva. Herzlich willkommen, Herr Professor.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
In Ihrem Buch geht es um gut und bösartige Erkrankungen der Vulva aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln. Wir wollen uns heute speziell mit dem Thema Vulvakrebs beschäftigen.
Denn bei frühzeitiger Erkennung hat dieser doch ja recht seltene Krebs meines Wissens nach gute Heilungschancen. Aber dazu müssten die Frauen natürlich genau hinschauen. Professor de Gregorio, im Gegensatz zur weiblichen Brust, die Heidi Klum hat ihren beiden ja sogar Namen gegeben, ich glaube Hans und Franz heißen sie, ist der Bereich da unten für viele Frauen ja immer noch eine Tabuzone. Erklären Sie uns doch vielleicht am besten erstmal den Unterschied zum Beispiel zwischen Vulvakarzinom und Scheidenkrebs. Findet ja alles da unten statt.
Ja, das ist tatsächlich ein ganz typisches Missverständnis und einfach ein Problem der Benennung, der Begrifflichkeit. Also tatsächlich geht es sogar vielen Medizinstudentinnen so, dass das verwechselt wird. Was wir landläufig so laienhaft als die Vagina bezeichnen, ist eigentlich das, was innen ist, also im Körper, also der sozusagen der Hohlraum, der das männliche Glied aufnimmt. Das ist die Vagina. Und das, was außen ist am Körper, also alles, was man von außen sieht, also Schamlippen, Klitoris und so weiter, das nennen wir medizinisch gesehen die Vulva. Und tatsächlich gibt es auch einen Vaginalkrebs, der ist aber noch viel seltener und der doch häufigere und, wie Sie vollkommen richtig gesagt haben, auch zunehmend, vor allem bei jüngeren Frauen auch, ist eben der Krebs der Schamlippen. Also wir sagen, wenn wir das laienhaft unseren Patientinnen vermitteln wollen, sagen wir Schamlippenkrebs.
Mhm. Vielen Dank erstmal für die Erläuterung. Herr Professor, wieso vermuten denn Ihre KollegInnen und wahrscheinlich auch Sie, dass die Zahl der erkrankten Frauen am Vulvakarzinom in den nächsten Jahren ansteigen wird?
Na, wir vermuten es nicht. Also wir sehen diesen Anstieg schon tatsächlich, insbesondere eben in, also das, diese solche, wir sagen Inzidenzen, und die werden immer auf Altersgruppen runtergebrochen. Und da hat man eben gesehen, dass es insbesondere bei den Frauen unter 40 und unter 50 zu einem Anstieg kommt im Verhältnis zu früheren Jahren. Wir sind uns relativ sicher, dass das mit dem HPV-Virus zusammenhängt. Diesen Virus kennen wir ja vor allem im Zusammenhang mit dem Gebärmutterhalskrebs, aber auch andere Krebsarten, eben Schamlippenkrebs, Scheidenkrebs, Krebs des Afters und auch im Mund oder im Halsbereich gibt es dann auch Krebse, die eben mit diesem Virus zusammenhängen.
Das heißt, mit der HPV-Impfung, ohne da jetzt Werbung dafür machen zu wollen, dafür kriegen wir nichts, ist es tatsächlich so, das ist eine wichtige Geschichte, unbedingt, weil man damit wirklich eine ganze Menge an möglichen Krebserkrankungen verhindern kann. Kommen wir zurück zum Vulvakarzinom. Wie sieht es denn da dann neben dem HPV, was Frau oder Teenager ja schon machen sollten, dann mit der Vorsorge aus? Gibt es da spezielle Vorsorgeangebote, ein Screening?
Tatsächlich ist ja das Gute an der Vulva, dass es vom Prinzip jetzt anders als zum Beispiel die Eierstöcke einer Vorsorge zugänglich ist. Also man kann allein durch Anschauen, kann man da viel erkennen. Und tatsächlich, dass man jetzt eine reguläre Vulva-Vorsorge in dem Sinn anbietet, das gibt es in der Form nicht, sondern es sollte so sein, dass die Frauenärztin oder der Frauenarzt bei der jährlichen Untersuchung eben das äußere Genital und die Vulva auch mit anschaut. Und noch entscheidender ist aber, dass eben die Frauen reagieren, wenn sie Veränderungen spüren. Und da wären wir dann bei den Symptomen. Und da ist eben ganz klassisch Jucken, Brennen, manchmal auch so ein bisschen Blutung, Fremdkörpergefühl. Und das große Problem an diesen Symptomen ist, dass die einfach für viele, viele andere Erkrankungen gutartig, entzündlich, wie auch immer, in diesem Bereich, das macht alles die gleichen Symptome. Das heißt also, das wäre sozusagen auch für die Hörerinnen und Hörer mein Appell, wenn sie da eine Veränderung bemerken, dann ist der erste Schritt normalerweise eben, dass das der Frauenarzt oder die Frauenärztin mit Salbe behandelt zum Beispiel. Und wenn das dann so nach 2, 3 Wochen irgendwie nicht besser wird und nicht weggeht, dann spätestens sollte man eine Probe entnehmen und damit kann man dann doch diese Krankheit sehr zuverlässig identifizieren. Es gibt noch die Möglichkeit, mit so einer Art Vergrößerungsglas das anzuschauen, ähnlich wie beim Muttermund und da Färbungen zu machen, also so mit so Lösungen drauf zu tupfen, dann verändert sich das Gewebe. Das ist aber weniger beim Krebs, sondern mehr bei den Vorstufen entscheidend, die übrigens auch zunehmen.
Wie kann man denn eine Vorstufe sichtbar machen? Gibt es da Möglichkeiten aus der medizinischen Sicht?
Also tatsächlich könnte man Frauen, die da ein erhöhtes Risiko haben, zum Beispiel, weil sie nachgewiesenermaßen eine HPV-Infektion haben, dann würde man raten, dass sie alle 4 Wochen sich selbst inspizieren über einen Spiegel, also zum Beispiel im Bad nach dem Duschen, sich über einen Spiegel hocken und selber sozusagen sich inspizieren. Das ist gerade in der älteren Generation sehr schambehaftet und das ist auch ein Problem, warum da die Frauen mit 70 oder 80, wenn sie diese Erkrankung haben, häufig sehr spät kommen, wenn es schon sehr weit fortgeschritten ist. Aber tatsächlich, also diese Selbstinspektion wäre eine sehr, sehr wichtige Geschichte und eben das Veränderungen. Ja, also dass man mal eben rote Flecken in irgendeiner Form hat, das ist wahrscheinlich jedem schon mal passiert, aber wenn diese eben nicht mehr weggehen und es eben kein Insektenstich ist oder eben keine Reaktion auf das neue Waschmittel, mit dem man seine Unterwäsche gewaschen hat oder so, also Sie merken, das ist alles so ein bisschen unspezifisch. Der entscheidende Schuh wird raus, wenn das eben nicht weggeht. Nach über mehrere Wochen, wir sagen persistiert, also erhalten bleibt, dann gilt es aufmerksam zu sein.
Jetzt haben Sie vorhin die HPV-Impfung angesprochen und ja auch gesagt, dass vor allem bei jungen Frauen das Ganze in den nächsten Jahren ansteigen wird. Ich habe kürzlich eine Studie gelesen, ist auch sehr traurig eigentlich, weil es ja diese Möglichkeit der HPV-Impfung gibt für eben mehrere weibliche Krebserkrankungen präventiv sozusagen, dass eigentlich ein Bruchteil, ich glaube keine 50% tatsächlich davon Gebrauch machen von dieser tollen Möglichkeit. Aber das ist jetzt die eine Gruppe. Und die andere, Sie haben jetzt gerade die Frauen angesprochen, 70, 80-Jährige, da hat es ja dann oft eine andere Ursache, glaube ich. Oder zum Beispiel diesen Lichen Sklerosus, der ja dann oft bei Frauen nach der Menopause dann ja oft kommt, ne?
Genau, so ist es. Also tatsächlich, die Ursache für den Anstieg bei den jüngeren Frauen ist wahrscheinlich die Infektion. Und wie Sie sagen, die andere Hälfte der Krebserkrankung in diesem Bereich kommt aufgrund, wir sagen, sogenannter Präkanzerosen. Also das ist eine Vorstufe eines Krebses. Da ist eben ganz typisch der sogenannte Lichen, also eine autoimmune Hauterkrankung, die sich eben dadurch auszeichnet, dass die Haut verdickt, fest wird, auch spröde, Risse zeigt, weißliche Beläge hat. Und das ist tatsächlich mit steigendem Lebensalter häufig. Es gibt aber tatsächlich auch schon Neugeborene, sowohl Jungen wie auch Mädchen und auch im Teenageralter, diese Krankheit vorliegen kann. Aber tatsächlich in den meisten Fällen ist es eher ein Problem der Menopause. Und da ist es so, dass diese Erkrankung, wenn die über Jahre besteht und nicht behandelt wird, neben, dass sie das Genital kaputt machen kann, sowohl in seiner Optik als auch in seiner Funktion, eben auch zum Krebs oder zu den Vorstufen führen kann und deswegen da auch wichtig ist, dass man das rechtzeitig behandelt.
Gehen wir nochmal ganz kurz auf das Thema HPV-Impfung ein. Das würde mich noch ganz nochmal interessieren. Wir haben es jetzt ein paar Mal gehört. Es gibt ja anscheinend eben diese Möglichkeit dieser Impfung. Ist das sinnvoll oder ab welchem Punkt sollte man sowas machen? Okay, wenn ich jetzt in den Urlaub fliege und mich dann gegen irgendwas impfen lasse, dann ist das ganz normal, dann weiß man Bescheid. Aber das ist ja doch eine Sache, die sehr ja, sehr selten ist, in Anführungszeichen, was wir ja schon gehört haben vorhin.
Ja, sehr selten ist relativ. Also jetzt an der Vulva vielleicht, aber im Bereich des Gebärmutterhalses, da haben wir eine ganze Sprechstunde mit 30 Fällen pro Woche allein in Heilbronn, wo es um
Okay.
diese Geschichte geht. Also insofern ist es tatsächlich ein häufigeres Problem. Also warum wir in Deutschland solche Impfkritiker sind, das ist mir auch nicht ganz klar. Das ist in anderen Ländern anders. Aber tatsächlich ist, je südlicher man ist in Deutschland, desto schlechter ist die Impfquote. Und in anderen Ländern, jetzt wird immer Australien zum Beispiel herbeizitiert, da gibt es eine Impfpflicht. Das heißt also, die Impfung ist immer sinnvoll, am allerbesten vor dem ersten Geschlechtsverkehr, weil man infiziert sich mit diesem Virus über Geschlechtsverkehr. Und in Australien gibt es eine Pflichtimpfung für alle Jungen und Mädchen. Und damit, und das seit 10 Jahren, und damit sind diese Vorstufen dieser Krebserkrankung und die Krebserkrankung quasi ausgerottet. Also gibt es wesentlich seltener. Es wird beim Schamlippenkrebs jetzt nicht ganz gelingen, weil, wie Sie korrekt gesagt haben, es ja auch eine andere Ursache noch gibt. Aber also es gibt aus meiner Sicht, da habe ich auch eine klare Meinung, kein einziges gutes Argument gegen die Impfung.
Man sollte es dann auf jeden Fall machen, so habe ich es jetzt richtig verstanden, ne? Und das ist dann nur für mich jetzt als absoluten Laien, die Impfung ist auch völlig unproblematisch. Also einfach mal um das Thema nochmal zu nehmen, ist wahrscheinlich ein Pieks und gut.
Genau, also gibt es keine nachgewiesenen schlimmen Nebenwirkungen. Tatsächlich, und es wird mittlerweile von der STIKO sogar für Jungs, also präpubertäre Männer empfohlen. Und also ich rate es auch allen Patientinnen. Und es gibt sogar auch Daten, dass selbst wenn man die Erkrankung hat, also nicht den Krebs, sondern die Vorstufe, möglicherweise die Impfung auch einen Nutzen hat.
Also wird es sich auf jeden Fall lohnen. Das ist jetzt das so ein bisschen, was die Laien machen können. Ihr Buch, das Sie geschrieben haben, das richtet sich ja an ärztliche Kolleginnen und Kollegen. Warum haben es das denn auch viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen nicht auf dem Schirm? Ist es so schwer zu erkennen? Also sehen Sie da noch Aufklärungsbedarf?
Ja, es ist natürlich trotz allem in der Frauenarztpraxis wahrscheinlich ein Kolibri. Also, ich habe mal irgendwo gelesen, dass der durchschnittliche Gynäkologe sieht ein fortgeschrittenes Vulvakarzinom in seiner Karriere. Und wären wir jetzt an einer großen Klinik mit einem starken operativen Schwerpunkt, ja, das durchaus wesentlich häufiger sehen. Also jetzt nicht eins pro Woche, aber ja, doch teilweise. Also das ist schon einfach eine Frage der Häufigkeit. Selten ist es selten und häufig ist es häufig. Und tatsächlich habe ich schon den Eindruck, dass da die niedergelassenen Kollegen schon mehr aware sind, als sie vielleicht jetzt vor 10, 15 Jahren waren. Also da gab es das doch tatsächlich häufig, dass mal eine Patientin geschickt worden ist mit irgendwie, wo der Fachmann gesagt hat, oh, das ist Krebs auf den ersten Blick, und der Frauenarzt das irgendwie monatelang mit Salben und Tinkturen behandelt hat. Und heute kommen aus meiner Erfahrung eigentlich die Frauen meistens schon mit Verdacht auf Schamlippenkrebs. Also insofern glaube ich schon, dass wir da besser geworden sind und auch diese Erkrankung als Community eher auf dem Schirm haben.
Unser Thema ist ja die Prävention, aber der Vollständigkeit halber vielleicht noch ein kurzer Hinweis, falls die Gynäkologin den Verdacht hat, wie geht's dann weiter? Was passiert dann?
Also nicht nur bei dem Verdacht, sondern auch bei anderen, also Geschichten in diesem Bereich ist eigentlich immer eine Probst, eine Gewebsentnahme. Und das ist tatsächlich relativ undramatisch. Natürlich will niemand an der Stelle eine Probe haben, das ist jedem klar. Aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Und viele Frauen sagen mir im Nachhinein auch, ach, es war ja das Zahnarzt tatsächlich schlimmer. Also, aber ähnlich ist der Ablauf. Wir würden also eine kleine Betäubungsspritze geben, und dann kann man da unter lokaler Betäubung eine Probe entnehmen. Manchmal muss man da einen Stich nähen, oft reicht da aber auch ein kleiner Druckverband, und es ist tatsächlich eine Sache von 30 Sekunden oder einer Minute, und dann dauert es meistens so 3 Tage bis eine Woche, bis der Pathologe sozusagen das untersucht hat und uns ein Ergebnis hat, und dann wissen wir meistens, was Phase ist.
Also ich darf Ihnen da aus eigener Erfahrung beipflichten. Bei mir hatte eine Gynäkologin dann eben gesagt, oder könnte was sein, müsste man mal eine Probe nehmen. Und wie Sie sagen, es war relativ undramatisch. Also ich sage mal, schön war es nicht.
Mein
Und
schönes Leben.
man tut sich dann auch 2, 3 Tage schon ein bisschen schwer beim Laufen, ehrlich gesagt, ja, und beim Wasserlassen. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist es eine wichtige Geschichte und ist es auf jeden Fall auch wert. Und wie geht es dann weiter? Also es gibt ja, wenn man selber recherchiert, recherchiert, zum Beispiel im Internet, ich sage jetzt mal Patientenleitlinien ja auch, die sind teilweise von 2016. Gibt es da schon irgendwie was Neues?
Also tatsächlich ist es eine Erkrankung, wo der medizinische Fortschritt nicht so galoppiert wie bei anderen Krankheiten, einfach erstens, weil sie selten ist und natürlich jetzt auch das Interesse jetzt zum Beispiel der Pharmaindustrie, da Millionen in irgendwelche Forschungsprojekte zu pumpen, nicht so hoch ist. Also es ist tatsächlich, wir sagen, ein unterforschter Tumor. Auf der anderen Seite weiß man ja doch viel und es verändert sich immer. Also für den Fachmann verändert sich das schon immer von Jahr zu Jahr ein bisschen. Aber ich würde trotzdem glauben, dass jetzt eine Empfehlung von 2016, auch wenn es jetzt schon 8 Jahre sind, dass da jetzt nicht totaler Quatsch drinsteht. Wenn Sie jetzt eine haben von vor 25 Jahren, dann mag das ganz anders sein. Tatsächlich gibt es da Veränderungen in der Therapie, vor allem was die Radikalität und die Rekonstruktion angeht. Also man hat früher die Frauen tatsächlich mit diesen Krankheiten verstümmelt. Also hat das komplette Genital entfernt. Und da ist man heute zurückhaltender und versucht eben mit rekonstruktiven Möglichkeiten, eben dass man Haut verschiebt vom Oberschenkel, von der Pobacke, da zum Beispiel die sexuelle Funktion zu erhalten.
Fallzahl, was Kliniken angeht, ist ja auch immer so ein ganz großes Thema, gerade wenn es um Dinge geht, die vielleicht nicht so häufig operiert werden. Wie würden Sie sagen, sucht man sich die richtige Spezialklinik, falls man an diesen Krebs erkranken würde?
Also es ist sicherlich sinnvoll, ein onkologisches Zentrum aufzusuchen und es ist sinnvoll, wenn man da Zweifel hat, ist es sicher auch angebracht, den Arzt zu fragen, sagen Sie mal, wie häufig machen Sie das denn im Jahr? Und wenn, ehrlicherweise muss man da aber sagen, wenn der sagt 10, dann ist es schon gar nicht schlecht, weil die Erkrankung einfach selten ist. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, das größte Zentrum in Deutschland macht vielleicht so 80 und dann ist 30. Ich komme aus einem Zentrum, das über viele Jahre 30, 40 gemacht hat. Das ist schon richtig viel. Also insofern, aber gibt sicher auch kleinere Kliniken, die vielleicht nur 1 oder 2 machen und das wäre natürlich dann jetzt nicht optimal. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die älteren Frauen, die jetzt sagen, naja, ich fahre jetzt nicht 400 Kilometer mit meiner 85-jährigen Mutter, um das jetzt operieren zu lassen, sondern da gehe ich doch lieber in die Klinik vor Ort. Also das ist sicher ein Problem und da gibt es jetzt aber keine klare Statistik, die das nachweist. Ja. Aber oft ist es doch so, dass das die Frauenärzte wissen und dass die wissen, wer dort in der Region Erfahrung mit diesen Erkrankungen hat und dann auch ganz gezielt an diese Richtung zuweisen. Ja.
Also am besten regelmäßig zur gynäkologischen Vorsorge. Das ist vielleicht jetzt ein Ding, das wir gut gelernt haben, denke ich mal, in den letzten paar Minuten. Und bei Beschwerden dann sowieso. Und nicht abwimmeln lassen. Das ist eigentlich auch nochmal vielleicht so eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Schlimmstenfalls die Ärztin oder den Arzt dann, naja, das will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber vielleicht sich eine Zweitmeinung einholen. Ne? Also das ist ja auch nochmal, ist ja auch noch eine freie Möglichkeit, die man hat. Wenn man beim ersten Mal sagt, okay, bin ich mir nicht so ganz sicher, komme ich jetzt auch nicht weiter, komme ich jetzt nicht vorwärts. Und wenn sich nach ein paar Wochen, was wir gerade schon gehört haben vom Herrn Professor, der eben nichts tut, nichts verändert mit irgendwelchen Salben, dass man da auf jeden Fall ein bisschen, sage ich mal, hellwach ist, um in die Prävention richtig einzusteigen.
Professor de Gregorio, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Zeit. Man muss noch dazu sagen für unsere Hörerinnen, Sie sind wirklich nach einer 6-stündigen OP, haben Sie sich heute die Zeit genommen. Also dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und die wertvollen Tipps. Ja, und falls uns jetzt Kolleginnen oder Kollegen von Ihnen zuhören, die dürfen gerne ihr Wissen vertiefen in dem von Ihnen und auch Kollegen und Kolleginnen verfassten Fachbuch. Sie haben da ja auch interdisziplinär aus unterschiedlichen Fachrichtungen Menschen zusammengebracht. Und wir wünschen wie immer allen an dieser Stelle, bleibt und bleiben Sie gesund.
Und happy. Vielen Dank, Herr Professor.
Gesund und happy. Der Präventionspodcast mit Michael Lein und Silvia Kunert.